Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Oder Mittag, ist ja schon um 12 jetzt. Erntedankgottesdienst. Wir feiern heute Erntedankgottesdienst. Und cool, dass die Kids zumindest noch was mit Ernte und so zu tun oder so zusammenbringen konnten. Aber Erntedank geht uns irgendwie ab. Also, mal kurz Hand hoch. Wer hat zu Hause noch einen Garten oder ein Feld? Also, wir haben einen Garten. Also, es ist nicht mal die, oder vielleicht eventuell die Hälfte, aber ich glaube nicht. Ja, deshalb habe ich gedacht, es wäre auch komisch, irgendwie zu euch zu reden über Äpfel und Kürbisse und warum wir dafür Danke sagen können. Irgendwie hängt das mit der Predigt zusammen, aber ich möchte auf ein viel elementareres Ding oder etwas, was Jesus für uns getan hat, heute eingehen. Und warum können wir dafür Danke sagen? Und ihn dafür loben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Deshalb feiern wir heute auch Abendmahl und erinnern uns daran, was er für uns getan hat. Thema der Predigt, ich habe es mal genannt, Gott danken. Gewusst, wie und warum. Wie und warum Gott danken. Und mit dem Danke, das ist ja so eine Sache. Je nachdem kann man dieses Danke unterschiedlich betonen. Also wenn ich jetzt jemand Danke sage, angenommen mir hält jemand die Tür auf und ich sage Danke, dann ist das so dahergesagt, so wie ein Reflex. Das gehört zum guten Ton, ne? Wenn ich sage, oh, vielen Dank, drückt das viel mehr Emotionen aus. Also der Gegenüber merkt, oh, der ist ja, also, ja, gern geschehen, ne? Da kommt was an. Es wäre aber auch komisch, jemandem zu danken, der mir die Tür aufgehalten hat, im Sinne von, boah, vielen Dank, das wäre doch nicht nötig gewesen, das ist ja der Hammer. Es wirkt völlig unnatürlich und übertrieben und. Und ich glaube, dass Gott merkt, ob unser Dank von Herzen kommt oder eben nicht. Ob es ein Reflex ist, ob es antrainiert ist, weil man das eben so tut. Als Christ vorm Essen zu beten. Wir versuchen das gerade unseren Kindern beizubringen, dass das eben so ist, dass man vorm Essen betet und singen mit ihm bzw. beten mit ihnen zusammen Tischgebet und Hände fassen und dann alle guten Gaben. Und das Witzige ist oder das Verrückte daran ist, ich bin als Vater, Anna als Mutter, wir sind viel mehr daran bemüht, dass sie keinen Blödsinn währenddessen anstellen. Kein Glas umhauen oder irgendwas anderes, als dass wir uns selber noch darauf konzentrieren können, Gott jetzt an diesem Morgen zu danken, dass er uns versorgt. Denn das ist ja auch alltäglich, das ist ja auch völlig natürlich, selbstverständlich. Und irgendwie ertappe ich mich selber, ob jetzt die Kinder am Tisch sitzen oder nicht, oft dabei, dass ich Gott Danke sage aus Reflex, aus Anstand. Weil das eben so dazugehört. Der Predigttext, den ich euch heute Morgen ein bisschen näher bringen möchte, über den ich mit euch nachdenken möchte, der ist an die Hebräer gerichtet. Und die Hebräer waren in einer Situation, wo sie aufs Neue für sich verstehen mussten, was hat das mit Jesu Tod am Kreuz zu tun? Und sagen wir bewusst Danke, beziehungsweise drückt das, was wir tun, diesen Dank aus? Ihr könnt das mitverfolgen, könnt das mitlesen an der Leinwand, wie immer. Hebräer 13, Vers 15 und 16. Wer eine Bibel hat, kann das auch selbst aufschlagen. Da steht, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. gehören noch ein paar mehr Verse dazu, die ich euch gleich noch vorstellen möchte. Das zum Anfang gesagt, der Hebräerbrief ist von irgendjemand geschrieben worden, aber man kann nicht mehr nachvollziehen, von wem. Deshalb nenne ich den immer anonym Hebräerbriefschreiber. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, ist nicht von Paulus, oder? Und er schreibt an die Christen des ersten Jahrhunderts und richtet diese Zeilen an sie, nicht weil sie beim Tischgebet nicht mehr ganz bei der Sache waren, so wie ich, sondern weil sie angefangen haben, wieder alte jüdische Regeln aufleben zu lassen und zum Beispiel wieder Essensregeln einzuhalten. Was darf man als Jude essen, was darf man nicht essen? Davon hat Jesus sie ja eigentlich befreit. Sie fangen damit wieder an. Irgendwie auch verständlich, denn damals, erstes Jahrhundert nach Christus, wurden Christen verfolgt aufgrund ihres Glaubens. Das Judentum war eine anerkannte Religion. Christentum galt noch nicht als Religion, sondern irgendwie als Sekte, nicht ganz greifbar. Geht von denen irgendwann mal Gewalt aus, die widersetzen sich dem Kaiser und beten denen nicht an. Deshalb wurden sie verfolgt. Und völlig verständlich, aus der Not heraus suchen die Ersten oder die Christen Schutz bei den Juden. Da, wo sie eigentlich herkommen, da, wo sie nicht verfolgt worden sind, suchen sie quasi wieder Schutz und denken sich, komm, wir hängen das mit Jesus nicht ganz an die große Glocke, dann geht es uns wenigstens nicht ans Leder. Und suchen ihren Halt, ihre Sicherheit nicht bei Jesus, sondern in ihrer alten Gesellschaft, da wo sie herkommen. Verständlich, um der Verfolgung aus dem Weg zu gehen, aber irgendwie stimmt doch da was nicht. Eigentlich sollte doch Jesus ihr Halt, ihr Schutz sein, ihre Sicherheit. Und Jesus sagt seinen Nachfolgern, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Euer Licht muss leuchten, da wo es dunkel ist. Warum macht ihr eure Lampe dort aus und seid irgendwie inkognito, vertuscht diese rettende Botschaft, dass Jesus für die Sünden dieser Welt gestorben ist? Warum vertuscht er sie und tut so, als wäre nichts passiert? Wir lesen dann hier, dass der Hebräerbriefschreiber seine Leute auffordert, Dankopfer zu bringen. Opfer, an denen Gott Freude hat. Nicht mehr irgendwelche Tieropfer. Er nimmt ein paar Verse vorher Bezug auf ein großes Fest, was die Juden feiern, um für Versöhnung fürs ganze Volk, um Versöhnung für die Sünden des ganzen Volkes zu erbeten. Das Volk von seinen Sünden zu reinigen. Dafür wurden Tiere geschlachtet. Und der Schreiber verknüpft dieses Opferfest mit dem Tod Jesu am Kreuz und sagt, hey, genauso wie die Tiere damals, die da geopfert worden sind, später außen vor der Stadt, vor dem Lager verbrannt worden sind, genauso ist Jesus vor dem Lager, vor der Stadt auf Golgatha geopfert worden und hat dort gelitten, die Schmach, ist ein Wort, was nachher nochmal auftaucht, getragen. Er hat sich foltern lassen, er hat sich kreuzigen lassen für eure Schuld. Und ihr tut so, als wäre nichts gewesen. Für uns klingt das mit den Opfern alles abstrakt. Wir können das nicht mehr greifen, weil wir keinen Bezug so richtig dazu haben. Für die Hebräer hat es direkt Klick gemacht. Die wussten direkt, boah, stimmt. Das geht nicht. Jesus macht uns davon frei. Wir rennen wieder dahin zurück. Er hat sich demütigen, foltern lassen, kreuzigen lassen für uns. Und wir vertuschen das. Jesu Tod am Kreuz stellt, das ist mein erster Gedanke, Jesu Tod am Kreuz stellt alles in den Schatten. Alle Reinheitsgebote, alle Opferrituale, was auch immer, was die Leute damals hatten, verblassen, weil sie nur vorläufig waren. Und durch Jesus ist endgültig die Schuld bezahlt. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Und für unsere Taten, das, was uns von Gott trennt, unser Wesen, was uns von Gott wegzieht, müssen nicht wir bezahlen, hat Jesus bezahlt. Das ist so etwas Alltägliches. Viele von euch wissen das. Und das ist wie das tägliche Brot, was wir auf dem Tisch haben oder Brötchen. Was macht das mit unserem Herzen, dass Jesus für unsere Schuld bezahlt hat? Wir könnten das nicht mit guten Taten oder was auch immer aufwiegen. Ich kann auch nicht zu Jesus sagen, boah, ich mache das wieder gut. Ich könnte es nie gut machen. Wir könnten es nicht gut machen. Und ich meine vielleicht, ein netter Kerl zu sein, aber ohne Jesus, ohne sein Opfer am Kreuz, stehe ich vor Gott dumm da. Stehen wir als Menschen vor Gott dumm da. Das Zitat, was Judith eben vorgelesen hat von Hans-Joachim Eckstein, ich will es nochmal lesen, denn es hat echt eine steile Aussage und macht noch mehr deutlich, was ich mit diesem Punkt meine. Er hat gesagt, wir sollten es lernen, uns in Christus zu freuen, auch wenn wir sonst keinen Grund zur Freude haben, keinen Grund zur Freude sehen, und uns vor allem anderen über Christus freuen, wenn wir viel Grund zur Freude haben. Grundlage unserer Freude ist nicht, was wir so reich hier vorne dargestellt haben als Erntedankgaben. Grund zur Freude, die Grundlage unserer Freude ist Jesus, ist das, was er am Kreuz für dich, für mich getan hat. Alles, was wir haben oder was wir nicht haben, verblasst dagegen. Natürlich ist Gesundheit, ist Wohlstand oder, nee, Wohlstand ist nicht unbedingt wichtig, aber dass es mir gut geht, dass ich keine Not leide, ja, das macht etwas, das hat einen Wert. Aber gegen Jesus verblasst es. Und der Hebräerbriefschreiber fordert seine Leute auf, dankt Gott, auch wenn es eng ist. Seid Gott dankbar für das, was er für euch getan hat. Denn Grundlage eures Lebens ist nicht euer guter Lebensstandard, sondern Jesus. Jesu Opfer am Kreuz stellt alles andere in Schatten. Der Gedanke ist für uns nichts Neues oder für viele von uns wahrscheinlich nichts Neues. Deshalb glaube ich, müssen wir es neu verinnerlichen oder immer mal wieder neu in Erinnerung rufen. Wir feiern heute das Abendmahl. Jeden ersten Sonntag im Monat feiern wir Abendmahl gemeinsam hier im Gottesdienst und machen uns deutlich, was Jesus für uns getan hat. Das kann ich nicht wieder gut machen. Da kann ich nur staunend, dankbar vor Jesus stehen, ihn loben dafür, ihn preisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht nachher beim Abendmahl. Könnt ihr ja mal so innerlich hineinhorchen. Ne? Was denke ich, was fühle ich, während wir Abendmahl feiern? Ein zweiter Gedanke, warum wir Gott danken können. Weil wir zu Jesus gehören. Durch Jesu Tod am Kreuz gehören wir nicht mehr in die Gesellschaft, nicht mehr zu den Maßstäben, Werten dieser Welt, sondern zu Jesus. Dazu zwei Verse, die noch dazugehören. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber: Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Eine Ansage oder eine Aufforderung, die Hebräer, glaube ich, erstmal schlucken mussten. Denn für sie hieß es jetzt, die Sicherheiten, das, wo sie Schutz gesucht hatten, wieder hinter sich zu lassen und Farbe zu bekennen in der Gesellschaft, nicht unterzutauchen, sondern ihr Licht leuchten zu lassen. Verfolgung, wir kommen, werden die wahrscheinlich nicht gedacht haben, denn das waren keine rosigen Aussichten. Und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat, das klingt echt hart. Abgelehnt, selbst beleidigt zu werden, gedemütigt zu werden, mit dem halben Bein im Gefängnis zu stehen, immer aufpassen zu müssen, was man sagt, beziehungsweise gerade nicht aufzupassen, was man sagt, denn das ist ja die Aufforderung, zu Jesus zu stehen, Jesus zu bekennen in der Gesellschaft. Und doch macht es Mut, weil er schreibt, lasst uns daher zu Jesus hinausgehen vor das Lager. Zu Jesus. Die Umstände sind vielleicht aus menschlicher Perspektive alles andere als ideal, aber Jesus ist dort. Jesus ist außerhalb des Lagers. Wir werden ihn nie finden, wenn wir innerhalb der Gebräuche, der Werte, der Maßstäbe der Gesellschaft suchen. Wir verpassen Jesu Gegenwart in unserem Leben. Natürlich fühlt es sich im Lager, in der Gesellschaft, in dem, was wir gewohnt sind, Wohlstand und wohlbetüdelt zu sein, da fühlt es sich gut an. Da kennt man sich aus, da fühlt man sich sicher. Und das Leben wird wahrscheinlich auch irgendwie gut verlaufen. Eben ohne Verfolgung, ohne Schmach, was auch immer das für uns heute heißt. Aber da ist nicht Jesus. Das mussten die erstmal schlucken und wieder rausgehen. Ein paar Jugendliche aus unserer Gemeinde haben mich in den letzten Monaten gefragt, oder ich merke so, da kommt eine Sehnsucht auf, dass sie Jesus erleben wollen. Dass sie etwas mit Gott erfahren wollen. Sie wollen sich von Gott gebrauchen lassen. Finde ich voll stark. Klasse Sehnsucht. Und dann kommen sie zu mir und stellen mir die Frage, Basti, was müssen wir machen? Was können wir tun, um Gott zu erleben? Was können wir anstellen? Oder wie funktioniert das? Was hindert uns vielleicht daran? Ne? Ist echt eine gute Frage. Ich gebe keine ausführliche Antwort an der Stelle. Aber war genau an dem Punkt, als ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, das hat was damit zu tun. Bin ich dort, wo Jesus ist und nehme ich die Schmach auf mich, die er getragen hat? Oder kommt mir, oder ist Gott hauptsächlich dafür da, dass er so meine persönlichen Wünsche und dass er mein Leben in Ordnung bringen soll, anstatt dass ich dafür da bin, mich von Gott gebrauchen zu lassen, dass er das Leben anderer in Ordnung bringen kann? Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Verse, bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich sie von ganzem Herzen aussprechen könnte als Bekenntnis. Ihr könnt das ja gerade mal probieren und ich lese sie einfach mal vor. Ihr könnt mitlesen. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Mir gefällt das hier schon recht gut und ich mag das Leben hier auf der Erde. Und ich könnte hier, glaube ich, noch ein Stück aushalten. Andersrum betrachtet, würden wir zu ungefähr diesen 100 Millionen Menschen auf der Erde gehören, die aktuell aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, dann könnte ich mich mit diesen Versen schon viel eher identifizieren. Dann würde das Mut zu sprechen, Hoffnung zu sprechen, zu wissen, das hält nicht ewig an, sondern eine Ewigkeit kommt, die ohne Verfolgung, ohne Leid bei Jesus sein wird. In dieser zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind, wie er hier schreibt. Und da muss ich mich, da müssen wir uns fragen, ja, worauf richtet sich denn meine ganze Sehnsucht? Ist eine Frage, über die kann man, glaube ich, lange den Kopf zerbrechen. Aber sie ist wert, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Aus der Perspektive Verfolgung, bewusst rausgehen, zu Jesus stehen, machen die Verse 15 und 16 einen ganz anderen Eindruck. Sie werden für mich viel lebendiger. Und ich denke, boah, das haut echt rein. Das lässt sich nicht einfach so dahersagen. Und ein letzter Gedanke deshalb dazu, Gott danken, weil es das Beste ist, was wir tun können. Es ist das Beste, was wir tun können, Gott Dankopfer zu geben. Und ich meine dieses Wort tun in dem doppelten Sinne. Natürlich es ihm zu sagen, also zu tun, indem wir das sagen, ne? Aber auch tatsächlich zu tun und anderen zu geben, anderen Anteil zu geben an der Hoffnung, die in uns ist. Abzugeben von dem Wohlstand, den ich habe, nicht einfach nur für den AK Asyl zu spenden, weil der Arne das hier witzig vorgetragen hat eben, sondern weil es ein Dankopfer ist, womit ich Gott für das danken kann, was Jesus für mich, für uns getan hat. Hier steht, die Hebräer sollen etwas opfern und eben die Opfergeschichten, Rituale, die sie früher vom Judentum her kannten, die sind abgelöst. Es ist eine neue Zeit angebrochen und sie sollen immer noch Opfer bringen. Wir sollen immer noch Opfer bringen. Keine Tiere mehr, sondern Gott preisen, sich zu ihm bekennen, Gutes tun, einander helfen. Denn das sind die Opfer, die bei Gott zählen. Und dieser Gedanke, dieses System zieht sich durchs Alte wie durchs Neue Testament durch, dass Reden und Tun zusammengehören. Ein so ernst auch immer gemeintes Bekenntnis wird erst ernst, wenn es im Alltag lebendig wird, wenn es im Alltag Frucht trägt. Ob ich es wirklich ernst meine, sehe ich, sehen andere, sehen Gott an der Art und Weise, wie ich lebe. Die Aufforderung an die Hebräer ist deshalb auch nicht, zieht euch zurück in ein christliches Ghetto, geht an eine Bibelschule und bleibt dort, bis Jesus wiederkommt. Zum Glück ist Bibelschule bzw. BTA auch nur 3 Jahre lang und Jüngerjahr nur 11 Monate. 10. Wieder rauszugehen, Licht zu sein in dieser Welt, in unserem Umfeld. Sie sollen eben möglichst auffällig, nicht unauffällig, erkennbar sich in ihrem Umfeld bewegen. Jesus sagte ja auch, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und genauso sind wir das, Salz der Erde, Licht der Welt. Aus tiefster Dankbarkeit, nicht aus einem Pflichtbewusstsein heraus, das ist auch nicht schlecht, aber aus tiefster Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat. Zweifellos kann das heute auch irgendwie leichter gesagt sein als getan. Denn ein Opfer kostet ja irgendwas, muss ja irgendetwas kosten. Das wird deutlich. Mir fiel dazu die Begebenheit ein, Jesus und seine Jünger sitzen irgendwo nahe am Tempel, glaube ich, und da kommen ein paar reiche Leute und werfen zielstrebig ein bisschen Geld in den Opferkasten rein. Und dann kommt eine arme Witwe, die wirft ein paar Cent rein. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Im Korintherbrief steht, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein Opfer kommt von Herzen. Gott loben, sich zu Jesus bekennen, anderen dienen, kommt von Herzen. Daran hat Gott Freude. Und zusammengefasst möchte ich euch dazu 2 Fragen mitgeben. Welche Sprache spricht dein persönliches Gebetsleben? Loben wir Gott? Lobe ich Gott? Preise ich Gott? Oder sind so die Hauptbestandteile meines Gebets Danken und Bitten? Das kann man nicht gegeneinander ausspielen, ist klar. Aber Gott zu loben für den, der er ist und was er für mich, für uns getan hat, daraus leben wir, nicht aufgrund der Dinge, die ich zum Leben habe oder die ich nicht habe, ob es mir gut geht oder nicht gut geht. Welche Sprache spricht mein Alltag? Als 2. Frage. Sieht man mir an, dass ich dankbar, hilfsbereit, eine tiefe Beziehung zu Gott habe? Spüren das Leute uns ab? Passt mein Bekenntnis mit meinem Leben zusammen? Und dann kann es, dann, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ja, aber dann ist es gut, einfach Dinge zu tun. Ich muss nicht groß überlegen, soll ich jemandem helfen oder nicht? Ich kann es einfach tun. Das kostet mich Zeit, bestimmt. Aber ich tue es für Jesus und ich tue es für den Mensch, dem ich helfen kann. Blöde Geschichte, an der ich trotzdem deutlich machen will, dass es wichtig ist und man nicht aufgeben sollte. Es ist ein paar Jahre her, da hatte ich versucht oder hatte ich bei Haude, bei der Tankstelle, einen älteren Herrn gesehen, abends kam mit dem Auto dahergefahren und ich hatte das Gefühl, der sucht eine Mitfahrgelegenheit. Und halt an, frage ihn, ob er mitfahren möchte und er steigt ein und es stellte sich heraus, dass er kein Deutsch konnte und ich dachte, ja gut, er wird ja schon irgendwie zeigen, wo er hin will, ne? Und wir fahren los und er zeigte nicht, wo er hin will und ich fuhr weiter und in Troishagen angekommen, dachte ich, ich fahre jetzt wieder zurück. Ich bringe den dahin, wo ich ihn aufgegabelt habe. Ich habe keine Ahnung, ob er eine Mitfahrgelegenheit tatsächlich gesucht hat. Und hoffe, dass er seinen Weg nach Hause findet. Im Nachhinein dachte ich, was für eine bescheuerte Aktion. Ich weiß nicht, was er gedacht hat in der Sprache, die er sprach. Aber das heißt ja nicht, dass selbst mein Rückschlag oder wo Hilfe vielleicht doch nicht ganz angenommen wurde, dass es falsch ist, anderen zu helfen, Gutes zu tun, die Hoffnung zu teilen, die wir in uns haben. Selbst wenn mich jemand blöd anmacht oder jetzt in Sommerferien in Gummersbach mit einem Mann geredet, der kam von der Arbeit und hat uns angequatscht als Familie. Wir sind ins Gespräch gekommen und irgendwie war eine Chance, wo ich dachte, hier hake ich ein und spreche den auf Gott an. Ne? Gedacht, getan, spreche ihn auf Gott an und wir haben ein bisschen drüber geredet und im Gespräch immer mehr stellt sich heraus, der hat ein bisschen zu viel getrunken auf Arbeit oder nach der Arbeit. Ich weiß nicht, was wirklich davon angekommen ist, aber trotzdem kann ich Jesus bekennen in meinem Umfeld oder wo es sich spontan anbietet. Wie war das Zitat von dem Hans-Joachim Eckstein nochmal? Wir sollten es lernen, uns in Christus zu freuen, auch wenn wir sonst keinen Grund zur Freude sehen. Und uns vor allem anderen über Christus freuen, wenn wir viel Grund zur Freude haben. Unabhängig von unseren Umständen. Wir feiern nachher gemeinsam Abendmahl, um Jesus dafür zu danken, was er getan hat. Um uns daran zu erinnern, darüber zu freuen, was er für uns getan hat.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.